einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Alle, die mich nicht kennen, ich bin der Paul und ich darf euch heute mit in den Predigttext oder mit in die Predigt nehmen. Und heute ist es mir eine ganz besonders große Ehre, weil wir gucken uns heute gemeinsam meine wirklich liebste Bibelstelle in der gesamten Bibel an. Ich bin jetzt schon länger in der Gemeinde, schon länger auch im Glauben unterwegs und ich habe schon eine Menge Predigten gehört. Und ich kann mich wirklich an keine einzige Predigt mehr erinnern, außer an diese eine Predigt, die vor 6 Jahren in Unterseibertenrot abends um 20 Uhr von meinem Griechisch-Dozenten gehalten worden ist. Und es war eine Predigt genau über diesen Text. Und die Predigt und dieser Text, die fand ich so besonders und die haben so sehr irgendwie zu mir gesprochen, dass sie mich wirklich, ich glaube, einen sehr, sehr großen Schritt in Richtung Bekehrung gebracht haben. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute mit euch diesen Bibeltext anschauen darf. Und damit der Herr reden kann und wir sein Wort gut verstehen können, will ich zu Anfang noch beten. Herr Jesus, jetzt hab vielen Dank, dass wir uns heute als deine Gemeinde hier versammeln dürfen. Und hab vielen Dank, Herr, dass du dich gezeigt hast durch dein Wort, dass wir wissen dürfen, wie du bist. Und hab Dank, dass dein Wort lebendig ist, dass du zu uns sprichst. Und Herr, wir brauchen deine Hilfe, wenn wir jetzt auf dein Wort hören. Wir wollen dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest, dass sie zu fruchtbaren Boden werden, auf das dein Wort fällt und ganz, ganz viel Frucht trägt. Hab vielen Dank dafür. Amen. Ich möchte zu Beginn einmal den Text lesen. Der Text, das steht in 2. Korinther 4, dies sind die Verse 7 bis 15. Dort schreibt Paulus: Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. So ist also der Tod wirksam in uns, das Leben aber in euch, weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht: Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir. Und darum reden wir auch, denn wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und mit euch vor sich stellen wird. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die zunehmende Gnade durch die vielen den Dank überfließen lasse zur Ehre Gottes. Paulus schreibt diesen Text im 2. Korintherbrief. Und um diesen Text gut verstehen zu können, müssen wir uns wirklich erstmal den Kontext und die Geschichte anschauen, die hinter diesem Brief steht. Denn Paulus, er war einige Jahre zuvor schon mal in Korinth. Korinth, das war damals eine Stadt und Paulus war dort und er hat dort als Zeltmacher gearbeitet. Nebenbei hatte das Evangelium verkündet und durch seine Verkündigung, durch seine Arbeit dort ist eine Gemeinde entstanden. Die Gemeinde in Korinth, an die dieser Brief geschrieben ist. Eine Menge Leute aus Korinth fanden zum Glauben. Und interessant ist, dass es hauptsächlich Leute waren aus der unteren sozialen Schicht. Es waren keine angesehenen Leute, nein, es waren Leute, die oft alleine waren, die nicht so besonders waren. Und die Gemeinde, sie wuchs immer mehr und immer mehr, doch von Anfang an gab es in der Gemeinde einige Spannungen und einige Streitigkeiten. Die Gemeinde, sie war alles andere als perfekt. Es gab verschiedene Gruppierungen, die miteinander im Streit waren. Es gab Sünde, die offen ausgelebt worden ist und die toleriert worden ist. Die einen sahen sich als stark an und verachteten die, die in ihren Augen schwach waren. Die Schwachen, sie wurden ausgegrenzt, so durften sie beispielsweise nicht am Abendmahl mit teilnehmen. Oder wenn sie teilnehmen durften, dann erst ganz zum Schluss, damit erstmal die Starken vorneweg das Beste bekommen. In dieser Gemeinde wurde besonders die Freiheit betont. Die Freiheit, die wir in Christus haben, aber das war nicht auf eine gute Art und Weise, sondern auf eine schlechte Art und Weise. Denn sie nutzten diese Freiheit, um einfach so zu leben, wie sie wollten. Ganz egal, ob es dem Herrn wohlgefällig war oder nicht. Und zu alledem gab es neue Leiter in dieser Gemeinde. Leiter, die die Gemeinde von Paulus wegbringen wollten. Denn Paulus, er war so überhaupt gar nicht so, wie es sich die Gemeindemitglieder gewünscht haben. Wenn sie an einen Diener Jesu gedacht haben, dann hatten sie einen mächtigen Mann vor Augen. der große und spektakuläre Dinge tut, der herrlich ist, der angesehen ist, ja, der einfach großartig ist. Großartig reden kann, spektakuläre Zeichen und Wunder tun kann, eine große Show abreißen kann und der den Leuten ganz viel bieten kann. Ja, der so ist, wie es die neuen Leiter in der Gemeinde gewesen zu sein scheinen. Sie sind wahre Diener Jesu, denn Jesus ist herrlich, also müssen auch die Diener Jesu herrlich sein. Das war das Denken in der Gemeinde und Paulus hat das mitbekommen. Paulus hat mitbekommen, dass sie sich auf einen ganz schwierigen Weg begeben, der nicht so ist, wie das Evangelium es sagt. Und deshalb schreibt er diesen Brief und er schreibt diesen ersten Satz hier in Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die alles überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die alles überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Der Schatz, von dem Paulus hier schreibt, ist nichts anderes als das herrliche, als das großartige Evangelium. Die Botschaft Gottes, dass Gott uns so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, um uns Sünder zu retten. Auf dass alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben werden in Gemeinschaft mit ihm. Das ist dieser Schatz, von dem Paulus hier schreibt. Diese Nachricht, sie ist für ihn das Wichtigste, sie ist für ihn das Kostbarste, ja das Wertvollste, was er in seinem Leben hat. Und was es bedeutet, einen Schatz zu haben, das sehe ich immer wieder, wenn ich mit meinen Neffen und Nichten unterwegs bin. Denn diese finden immer wieder, alle paar Monate, etwas Großartiges für sich. Bei dem einen ist es in letzter Zeit Motocross fahren, ein anderer mag Mountainbike fahren, die andere findet das ein oder andere Buch so spannend, dass es für sie wirklich zu einem Schatz geworden ist. Und das merkt man vor allem daran, dass sie den ganzen Tag von nichts anderem reden. Das kann auch echt anstrengend sein, wenn einem das Thema selbst nicht so interessiert, aber sie reden wirklich die ganze Zeit davon. Alles dreht sich um diese eine besondere Sache, worüber sie reden, was sie spielen, was sie malen, ja sogar teilweise, wovon sie nachts träumen. Es ist etwas so Kostbares für sie, dass es ihr Leben durchdringt. Und oft, wenn ich das sehe, dann beschämt es mich, dass ich den ganzen Tag über an so viele andere Dinge denke, dass mein Leben so voll ist von anderen Schätzen und so durchdrungen ist von anderen Schätzen, dass ich oft eigentlich gar keinen Platz mehr für den wahren Schatz des Lebens habe, nämlich für das Evangelium. Obwohl das Evangelium ja wirklich der großartigste Schatz ist, den die Welt zu bieten hat. Und die Korinther, sie haben das erkannt und sie denken sich, ja, das Evangelium, das ist so großartig und weil es so großartig ist, muss dieser Diener Gottes auch großartig sein. Und da müssen auch wir als Gemeinde großartig sein. Wir müssen stark sein, wir müssen mächtig sein, spektakulär, ohne Fehler. Schwachheit darf keinen Platz bei uns haben, denn das würde ja so gar nicht zu diesem Schatz passen. Doch Paulus, er macht ihnen klar, wir sind nicht dieser Schatz. Wir sind nicht dieser Schatz, wir sind nur irdene Gefäße. Irdene Gefäße, das ist das, was wir rechts da vorne in dem Bild sehen. Das sind Gefäße aus Ton. Und diese Gefäße aus Ton, sie waren zur Zeit von Paulus ganz normale Alltagsgegenstände. Sie waren in jedem Haushalt zu finden. Sie waren gewöhnlich, sie waren günstig, oft ziemlich billig. Es war nicht allzu schlimm, wenn sie kaputt gegangen sind. Sie waren einfach dafür da, um eine Aufgabe zu erfüllen, nämlich um etwas aufzubewahren. Ein Dozent von mir, der hat irdene Gefäße wie diese Tongefäße mal mit Tupperware verglichen. Jeder von uns hat es zu Hause. Es ist nicht allzu wertvoll, wenn es mal kaputt geht, es ist ärgerlich, aber auch nicht allzu schlimm. Denn es geht nicht um diese Tupperware an sich. Nein, das Wichtige ist darin. Das Wichtige ist der Inhalt. Tupperware ist einfach dazu da, um was aufzubewahren. Und so ist es auch bei den irdenen Gefäßen. Es geht nicht um sie, es geht um den Inhalt. Und Gott, er hat beschlossen, dass er seinen Schatz, diese Botschaft des Evangeliums, beabsichtigt, in genau solche zerbrechlichen und schwache Gefäße legen möchte. Und das sehen wir bei Paulus in den folgenden Versen. Er schreibt, wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Paulus' Leben, es war alles andere als großartig, es war alles andere als ein herausragendes und als ein von Glanz gezeichnetes Leben. Er musste viel Leid erleben. Er wurde ständig bedrängt, verfolgt, Gefahren ausgesetzt und zu Boden geworfen. Aber es war nicht nur Leid, was ihm widerfahren ist. Wir lesen an allen anderen Stellen davon, dass sein persönliches Auftreten ziemlich schwach war. Er konnte nicht gut reden. Ja, er hatte sogar Angst, wenn er in Gemeinden gedient hat. Er war oft krank, sogar so krank, dass es für eine Gemeinde mal zu einem wirklichen Anstoß geworden ist. Sie haben sich wirklich darüber geärgert, dass er so krank und so oft krank ist. In demselben Brief schreibt er später in Kapitel 12, dass ein Engel Satans ihm mit Fäusten schlägt. Niemand weiß so wirklich, was damit Paulus damit meint. Er sagt es auch nicht, aber es war was, was ihn sein Leben lang geplagt hat. Er arbeitete oft Tag und Nacht, um irgendwie über die Runden zu kommen. Er war oft verzweifelt. Und die Korinther, sie haben sich gedacht, wenn das Leben von Paulus so aussieht, dann kann er doch unmöglich ein Diener Gottes sein. Und das Denken, das ist mir und ich denke auch vielen von uns gar nicht mal so fremd. Denn auch wir als Gemeinde, wir sind auch irgendwie nur gewöhnliche Menschen. Menschen, die schwach sind, die ganz alltägliche Kämpfe haben, bei denen vieles nicht gerade großartig, sondern ganz oft genau das Gegenteil ist. Wir sind oft nicht stark, nicht mächtig, viele von uns sind vielleicht nicht gerade angesehen. Einige haben mit Krankheiten zu kämpfen, mit ganz alltäglichen Problemen zu ringen. Von wie vielen habe ich in dieser Gemeinde hier auch schon gehört, dass sie mit Zittern und Angst in die Gemeinde kommen und sogar mit Zittern und Angst ihren Dienst machen, inklusive mir. Ich bin so nervös und das kennen wir, glaube ich, alle. Denn wir denken, dass wir nicht gut genug dafür sind, dass wir es nicht gut genug können, nicht perfekt genug können. Wir haben doch so viele schwache Stellen. Doch diese Bibelstelle hier, sie zeigt uns, genau so ist es von Gott gewollt. Gott hat beabsichtigt, es war wirklich so, wie er es wollte, seinen Schatz in zerbrechliche Gefäße gelegt. Er wollte das so. Denn wir dürfen nicht denken, dass die Kraft in unserem Leben und die Kraft des Evangeliums von uns selbst und von unserer Stärke abhängig ist, sondern dass die Kraft allein von Gott kommt. Gott, er möchte keine Superhelden, er möchte keine Supergemeinde, er möchte schwache, zerbrechliche Menschen gebrauchen, um sein Wertvollstes, was er hat, in uns zu legen. Und damit kommen wir zu einem Punkt, der nicht gegenteiliger sein könnte zu all dem, was heutzutage in unserer Gesellschaft der Fall ist. Ich hatte das letzte Semester über Ethik. Da reden wir über ganz viele Alltagssachen, die so gerade in unserem Land passieren. Und wir bewerten sie, ob sie gut sind oder ob es da auch irgendwie Schwierigkeiten bei gibt. Und eine Sache, die zieht sich wirklich durch alles durch, was hier ganz oft passiert. Das Schwache muss verworfen werden und das Starke muss erhalten und gefördert werden, selbst wenn es auf Kosten der Schwachen ist. Das ist das Motto heutzutage in unserer Gesellschaft, in dieser Welt. Und das sehen wir in vielen Lebensbereichen. Über 96% der Babys, die Verdacht auf Down-Syndrom haben, werden abgetrieben. Die Embryos bei der Reproduktionsmedizin, die nicht den Erwartungen der Eltern entsprechen, die vermeintliche Schwächen haben, die werden verworfen. Die Inanspruchnahme von Sterbehilfe, sie wird mehr und mehr gebraucht, nicht weil es die Betroffenen selbst wollen, sondern weil die dazu gedrängt werden. Sie werden dazu gedrängt, das in Anspruch zu nehmen, denn sie sind schwach und Schwachheit, die hindert. Und die hindert vor allen Dingen die Starken, die erhalten bleiben müssen. Doch bei Gott ist es ganz genau andersrum. Er schreibt selbst in 1. Korinther, das, was in den Augen der Welt keine Bedeutung hat, das, was verachtet ist, das hat Gott erwählt. Gott hat das Schwache erwählt, um das, was in den Augen der Welt viel wert ist, zunichte zu machen. Und das sehen wir vor allen Dingen in dem Dienst von Paulus. Wir haben eben gelesen, was er alles durchmachen musste, wie viel Leid er erlebt hat, wie sehr er sich abgemüht hat, wie schwach er doch oft war und wie viel er ertragen musste. Doch jetzt kommen wir zu einer Sache, die ganz paradox ist, weil gerade darin zeigt sich das Leben und die Herrlichkeit Jesu. Denn wir, die wir leben, werden beständig den Tod preisgegeben um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. So ist also der Tod wirksam in uns, das Leben aber in euch. Paulus' Lebensstil war geprägt von Schwachheit. Doch gerade dadurch wurde Jesus an seinem Leben sichtbar. denn auch Christus lebte nicht glorreich. Wir lesen in Jesaja 53, dass er keine Gestalt und keine Pracht hatte. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Und er hat später selbst gesagt im Johannesevangelium: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Und das hat Jesus über sich selbst gesagt. Er ist dieses Weizenkorn, das für uns am Kreuz gestorben ist, das begraben worden ist, aber dessen Tod ganz, ganz viel Frucht gebracht hat. Nämlich ewige Erlösung und ewiges Leben bei ihm für alle, die an ihn glauben. Und kurz danach sagt er: Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Wenn wir Jesus dienen wollen, dann müssen wir ihm auf seinem Weg nachfolgen. Den Weg, den er gegangen ist. Und uns muss bewusst sein, auch hier in Deutschland, dass das auch mit Leiden verbunden sein kann. Ja, Nachfolge, das ist keine Garantie für ein schönes Leben, keine Garantie für ein gutes Leben, für ständige Freude und Glück. Nachfolge Jesu ist auch kein glorreiches Leben, denn wir sind nur die Gefäße und nicht der Schatz. Das darf nicht verwechselt werden. Ich muss bei diesem Bild von dem Gefäß immer an eine Kunst aus Japan denken. Ich habe keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Es heißt Kintsugi. Das ist eine Kunstart, da werden Schüsseln beabsichtigt auf den Boden geworfen. Da werden diese Scherben wieder aufgesammelt und zusammengeklebt, dass sie wieder das ursprüngliche Gefäß werden. Aber sie werden nicht zusammengeklebt mit normalem Kleber, sondern mit Goldkleber. Und das Ganze, das sieht dann zum Schluss so aus. Das sind übrigens keine billigen Gefäße, die sind unglaublich teuer, das habe ich im Internet gesehen. Aber wenn man das so sieht, dann finde ich, dann sieht es immer so aus, als wäre darin so ein helles Licht verborgen. Und je mehr Risse in diesem Tongefäß sind, desto mehr Licht kann nach außen vordringen. Ich stelle mir das immer so vor, wenn ich solche Bilder sehe. Paulus zeigt uns, dass das auch bei uns so ist. Durch jeden Riss im Gefäß kann Gottes Schatz zum Vorschein kommen. Durch jeden Riss in unserem Leben kann Gottes Licht zum Vorschein kommen. Und Paulus, er hat es erlebt. Er wusste, ja, ich muss vieles erleiden um Jesu Willen, doch je schwächer ich bin, desto stärker kann Christus in und durch mich wirken. Ja, desto mehr kommt der Schatz zum Vorschein, den Gott in mir verborgen hat. Und das hat man gesehen. Durch sein Leiden und durch sein Leben haben so viele Menschen zum Glauben gefunden. Es sind so viele neue Gemeinden entstanden und auch heute ist es noch so. Gerade da, wo die Gemeinde ganz, ganz stark verfolgt wird, wächst sie wie nirgends sonst auf der Welt. Das ist eigentlich so widersprüchlich. Und die Korinther, sie haben genau das gedacht, das ist doch widersprüchlich. Sie dachten, der Diener Gottes muss stark sein, dass sein Leben glorreich sein muss, dass sein Dienst perfekt sein muss. Doch Paulus hat gezeigt, dass gerade in seiner Schwachheit Gottes Kraft und Herrlichkeit zum Vorschein kommt. Und Paulus, er konnte all das ertragen, weil er nicht auf das Hier und Jetzt geschaut hat, sondern auf sein Ziel. Denn wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich hinstellen wird. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die zunehmende Gnade durch die vielen den Dank überfließen lasse zur Ehre Gottes. Paulus wusste, dass all das Schwere, was er in der Nachfolge Jesu ertragen musste, dazu beigetragen hat, dass ganz viele andere Menschen etwas von diesem Schatz gesehen haben. Und er wusste, wenn Menschen diesen Schatz sehen und zum Glauben finden, dann werden sie Gott dafür loben und preisen, was er für sie getan hat. Und wenn wir Gott loben und preisen, dann geben wir ihm dadurch die größte Ehre. Und Paulus wusste, ja, wenn ich all das auf mich nehme, auch wenn es nicht leicht ist, dann finden Menschen zum Glauben, dann wird dieser Schatz sichtbar und dann werden viele Menschen Gott die Ehre geben. Und das war das Wichtigste in seinem Leben. Aber nicht nur das war sein Ziel, sondern er weiß auch, dass er eines Tages mit Jesus auferweckt werden wird. Und dort wird Jesus ihm höchstpersönlich alle Tränen abwischen, so heißt es in Offenbarung. Aber nicht nur ihm, sondern uns allen, die wir an Jesus glauben. Und dieses Ziel, das ist mit so einer großen Herrlichkeit verbunden, dass jedes Leiden dieser Welt eine Kleinigkeit sein wird, wenn wir unser Ziel erreicht haben. Doch ich glaube, das können wir hier nicht sehen. Ich glaube, wenn wir hier auf dieser Welt sind, dann scheint unser Leid und unsere Probleme so groß zu sein und das ist okay. Aber wenn wir da sein werden, dann wird es kein Gewicht mehr haben. Wir werden vor ihm stehen. Und die Bibel, sie verspricht uns, dass es eine unaussprechbar große Freude sein wird, die wir uns nicht mal im Ansatz ausmalen können. Diese Freude, das ist unser Ziel. Und diese Freude war auch Jesu Ziel. Die letzte Bibelstelle, die ich anschauen möchte mit euch, ist Hebräer 12. Dort heißt es, lasst uns laufen mit Ausdauer in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Indem wir hinschauen auf Jesus, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Jesus konnte das Kreuz erdulden, weil er auf die vor ihm liegende Freude geblickt hat. Und ich glaube, zum einen war die vor ihm liegende Freude das, was wir hier lesen, dass er sich zu Rechten Gottes setzen durfte auf den Thron, dass er einen Ehrenplatz eingenommen hat. Aber ich glaube auch, dass die größte Freude für ihn ist, dass er weiß, wenn er das erträgt, wenn er am Kreuz für uns stirbt, dann hat er den Weg frei gemacht, dass er Gemeinschaft mit den Menschen haben kann, die er über die Maßen liebt. Ihm liegt so sehr daran, dass er Gemeinschaft mit uns haben kann, dass wir zu ihm kommen können und ewiges Leben mit ihm und bei ihm haben, dass das sein größter Schatz ist, für den er alles gegeben hat. Das ist der Sinn und das Ziel unseres Lebens. Und Jesus war bereit, alles zu geben. Und auf diese Freude hat er seinen Blick gerichtet. Und so müssen auch wir unseren Blick auf unser Ziel richten. Ich weiß von einem oder anderen Motorradfahrer unter uns, ich selbst bin keiner, aber ich habe gehört, dass es extrem wichtig ist, wenn man Motorrad fährt und in Kurven fährt, dass man auf das Ende von der Kurve schaut, weil man automatisch dahin steuert, wo man hinschaut. Das heißt, wenn man in den Graben schaut oder woanders hinschaut als auf den Ausgang von der Kurve, dann steuert man dorthin und man kommt vom Weg ab. Und so ist es auch in unserem Leben als Nachfolger Jesu. Unser Blick muss auf das Ziel gerichtet sein. Ansonsten kommen wir vom Weg ab. Und dieses Ziel ist der Himmel. Es ist der Ort, wo wir ewige Gemeinschaft mit Gott haben werden, wo es kein Leid und keine Tränen mehr geben wird, wo wir eine so unaussprechliche Freude haben werden, dass all das Leid und all die Schwierigkeiten und Gebrochenheiten unseres Lebens keine Rolle mehr spielen werden. Und bis dahin hat Gott sein Kostbarstes, sein Schatz, das Wertvollste, was er hat, nämlich sein Evangelium in irdene Gefäße, nämlich in uns schwache Menschen und in unsere schwache Gemeinde gelegt, damit er durch uns seinen Schatz in diese Welt bringen kann. Und das nicht aus unserer Kraft und das nicht aus unserem Können, sondern aus Gottes Kraft, die alles überragend ist. Wir sind nur die Gefäße, er ist der Schatz. Und ich möchte abschließen mit einem Zitat von Hudson Taylor. Das war ein großer Missionar in China. Und er hat geschrieben, alle Helden Gottes sind schwache Menschen gewesen. Sie taten Großes für Gott, weil sie daran festhielten, dass er mit ihnen war. Alle Helden Gottes sind schwache Menschen gewesen. Sie taten Großes für Gott, weil sie daran festhielten, dass er mit ihnen war. Amen.